Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt im Deutschlandfunk Kultur. Am Dienstag wurde in Israel gewählt. Im Grunde musste sich das israelische Volk zwischen einem rechten und einem konservativen Kandidaten entscheiden. Viele haben davon gesprochen, dass die Wahl das Volk polarisiert hätte, beziehungsweise dort grundlegend über die Demokratie abgestimmt worden wäre. Das hat auch den israelischen Musiker Gadi Stern beschäftigt.
Wir sind definitiv politische Menschen, die beeinflusst sind von dem, was hier so los ist. Wir sind gegen die aktuelle Regierung und die Besetzung. Und das drücken wir über die Songtitel aus. After the War zum Beispiel haben wir nach einem Krieg in Israel geschrieben. Eine Art Protestlied gegen die Idiotie von Kriegen.
Es ist kaum 5 Jahre her, dass sich in Tel Aviv ein Jazz-Trio namens Shalosh gegründet hat. Ein fleißiges Trio, darf man sagen, denn kürzlich haben die 3 Musiker ihr bereits 4. Album veröffentlicht. Piano, Schlagzeug und Bass. Mehr brauchen sie nicht, um mitreißenden Jazz zu spielen, der eindeutig auch Einflüsse von Rockmusik beinhaltet. Luigi Lauer hat mit dem Pianisten und Kopf der Band Gadi Stern über musikalische Grenzübertritte gesprochen.
Die Geschichte von Shalosh begann, wie so manches andere auch, in Jerusalem. Matan Asayak, Schlagzeug, und Gadi Stern, Piano, wuchsen hier als beste Freunde zu stattlichen Musikern heran. Nach einem gemeinsamen Jugendprojekt studierte Asayak Musik in Tel Aviv, Stern Jazz Piano in New York. In Tel Aviv traf man sich wieder. Kontrabassist David Michaeli kam hinzu, wodurch genug Personal vorhanden war, um die Band Shalosh zu nennen. Denn Shalosh heißt auf Hebräisch 3. War der Name nun Zufall oder Plan oder Vorhersehung?
Ich glaube fest an die Kraft des Unbewussten. Als wir uns Shalosh nannten, haben wir nicht groß darüber nachgedacht. Wir saßen in einer Bar und haben uns ein paar Dutzend Namen ausgedacht. Denn wir brauchten einen. Der erste Auftritt stand an. Als dann jemand Shalosh sagte, machte es bei uns Klick, ohne dass wir sagen könnten, warum. Erst nachher kamen uns Gedanken zu Kraft und Magie und Mystik der Zahl 3. Es ist zwar nur eine Zahl, aber sie symbolisiert in unserem Fall auch die Einheit, wie ein Dreieck.
Ein gleichschenkliges Dreieck darf man hinzufügen. Die 3 Männer, alle Anfang 30, schreiben die Stücke gemeinsam und musizieren auch auf Augenhöhe. Shalosh ein Jazz-Trio zu nennen, griffe entschieden zu kurz. Das neben Jazz dominanteste Element ist zweifellos Rockmusik, wenn auch bevorzugt mit ungeraden Metren.
King Crimson, Yes, Cream. Ich bin mit Progressive Rock aufgewachsen, auch Classic Rock. Nirvana zum Beispiel oder 90er Jahre Grunge. Wir sind alle von Rockmusik beeinflusst, deshalb findet sie sich bei uns auch wieder.
Daneben gibt es auch orientalische Anhaftungen, elektronisch-poppige Einwürfe sowie kammermusikalische, melodiestarke und durchaus kontemplative Momente.
Das ist halt so in der Musik, besonders in instrumentaler Musik. Man entscheidet nicht, welche Einflüsse zum Tragen kommen sollen, man spielt einfach. Wenn das Stück fertig ist, entdeckst du, oh, das kommt daher, das daher. Da wir alle auch noch in verschiedenen Projekten spielen, kommen ganz natürlich unterschiedliche Einflüsse zusammen. Matan zum Beispiel spielt in einem Afrobeat-Orchester. Das findet man bei uns wieder. Wenn ich mit einem Hip-Hop-Produzenten an Beats arbeite, dann hört man auch das. Oder Davids Arbeit mit einem arabischen Orchester. Das ist das Schöne an dieser Band. Es gibt keine Regeln für den Sound. Wir können machen, was wir wollen. Alles ist möglich.
And that's the fun thing about this band is that there's no rules about the sound of the band. We can do whatever. Like everything is possible.
Gadi Stern und seine Mitmusiker wohnen in einem beschaulichen Viertel in Tel Aviv. Dort gibt es viele Immigranten und man kennt noch seine Nachbarn. Was als Nachbarschaft kuschelig ist, wird auf das Land hochgerechnet jedoch zum Problem.
It's a small country, so we can only play 4 or 5 times a year, you know, not more.
Deshalb hatten Jalosch von Beginn an Europa als Spielwiese im Blick. Deutschland habe es ihnen dabei besonders angetan, sagt Gadi Stern weiter. Und das nicht nur aus familiären Gründen.
Meine Familie ist deutsch. Mein Großvater stammt aus Aachen, meine Großmutter aus Frankfurt am Main. Mein Opa spielte Hoppe Hoppe Reiter mit mir. Er mochte gerne Hering. Echt deutsch also. Natürlich wurde Israel unter größter Angst infolge des Holocaust-Schreckens gegründet. Und man kann das am Handeln dieses Landes immer noch ablesen. Aber mein Blick geht weiter. Ich sehe auch die Verbindung, die ich zu Deutschland habe. Zudem ist die deutsche Kultur beeindruckend und das Publikum einfach fantastisch. Wir spielen nirgendwo so oft wie in Deutschland. Ich witzele gerne mit den Menschen in Deutschland und sage, dass ich vermutlich in mehr deutschen Städten gewesen bin als sie. Wir kennen Deutschland ziemlich gut. Selbst die Unterschiede zwischen Ost und West, Nord und Süd.
We know Germany pretty well. We know the differences between East, West, North and South, you know.
Seit einigen Monaten kennen die drei von Jalosch auch noch etwas anderes in Deutschland, die überaus renommierte Jazz-Plattenfirma Act aus München. Der berühmte Produzent Sigi Loch hatte das Trio für ihr aktuelles Album Onwards and Upwards unter Vertrag genommen.
Für die Band ist es ein großer Schritt nach vorne. Wir waren vorher ja eine Indie-Band. Es kam genau zur rechten Zeit, denn wir hatten die Reife erreicht, eine Meinung von außen zuzulassen und wir wollten nicht mehr um jeden Preis alles kontrollieren. Es war eine großartige Erfahrung. Die Mannschaft besteht aus tollen, sehr klugen Leuten, die ein umfassendes Wissen haben. Es ist ein Privileg, mit ihnen arbeiten zu dürfen.
Great people and very, very smart, you know, very knowledgeable. You know, to work with them is a privilege.
Auf ein anderes Privileg wollen die Musiker auf keinen Fall verzichten, das der freien Meinungsäußerung. Das erscheint schwierig für eine Instrumentalband. Jalosch haben dennoch einen Weg gefunden.
Wir sind definitiv politische Menschen, die beeinflusst sind von dem, was hier so los ist. Wir sind gegen die aktuelle Regierung und die Besetzung. Und das drücken wir über die Songtitel aus. After the War zum Beispiel haben wir nach einem Krieg in Israel geschrieben. Eine Art Protestlied gegen die Idiotie von Kriegen. Zugleich ist es aber auch ein hoffnungsvolles Stück. Es heißt ja nach dem Krieg und nicht vor dem Krieg. Wir versuchen also mit einem positiven Ton zu enden.
And it's also try to be a hopeful song because it's after the war, not before the war, you know. So we try to finish with a positive tone.
Positive Töne gibt es reichlich in den Konzerten von Jalosch. Und sie sind anders als von den Platten gewohnt, denn live nehme sich die Band die Freiheit, die Arrangements zu ändern und mit ihnen zu spielen.
There's also a lot of freedom in concerts. So in concerts we change the arrangements and play with them.
Thank you.
Das neue Album Onwards and Upwards ist bereits bei Act Music erschienen. Live ist Shalosh in der nächsten Woche in Berlin und Schweinfurt zu sehen. Die Termine finden Sie bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Noch bevor der Zweite Weltkrieg vorüber war, erschien der erste Augenzeuginnenbericht über das Warschauer Ghetto in den USA. Diese polnische, sagen wir Anne-Frank-Geschichte, endet also mit der gelungenen Flucht. Aufgeschrieben hat das Mary Berg, die als 15-jähriges polnisches jüdisches Mädchen den Überfall der Deutschen, die Errichtung und den Fall des Warschauer Ghettos miterlebt hat und aufschrieb. Heute wird es zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht. Marie Wedermann hat es bereits gelesen.
Auch wer sich schon viel mit der Shoah beschäftigt hat, wird dieses Buch, einmal angefangen, nicht mehr aus der Hand legen können. Eine polnische Anne-Frank-Geschichte, aber mit einem glücklichen Ende für sie und die Familie. Mary Bergs Tagebücher beginnen nach dem deutschen Überfall auf Polen.
10. Oktober 1939. Heute werde ich 15. Ich fühle mich sehr alt und einsam. Alle haben Angst, nach draußen zu gehen. Die Deutschen sind hier.
Die deutschen Invasoren haben den Widerstand der Polen innerhalb von ein paar Wochen niedergeschlagen. Nachdem die Nationalsozialisten das Land besetzt haben, beginnen sie mit Pogromen gegen die Juden. Panisch fliehen die Bergs aus Lodz, aber in Warschau ist es nur vermeintlich sicher. Mary Berg beschreibt, wie der jüdische Stadtteil in Warschau schleichend zur Todesfalle wird. Zunächst sind es nur Gesetze und Verordnungen, das Verbot, bestimmte Straßen zu betreten oder Verkehrsmittel zu nutzen. Dann werden Juden aus ganz Warschau unter anderem des Todes gezwungen, ins Ghetto zu ziehen. Die Mutter von Mary, amerikanische Staatsbürgerin, bemüht sich vergeblich um Ausreisepapiere für die Familie. Das amerikanische Konsulat in Warschau wurde von den Nationalsozialisten geschlossen. 1940 wird das Ghetto ummauert und vom Leben Warschaus abgeschnitten.
Trotz der diversen Verbote werden viele Dinge im Ghetto sowie auch auf der arischen Seite gemacht, die bei Todesstrafe untersagt sind. Genau genommen ist alles verboten. Es ist verboten, eine Zeitung zu drucken, die nicht vorher von den Nazis zensiert wurde, Heimatlieder zu singen, Gottesdienste oder Schulen zu besuchen, öffentliche Parks zu betreten, mit dem Zug zu fahren, Radios, Telefone oder Grammophonplatten zu besitzen. Kurz gesagt, es ist verboten zu leben.
Schreibt Mary im Juli 1941 in ihr Tagebuch. Sie ist Teil einer jungen künstlerischen Gruppe. Sie gestalten Revueabende, singen englische Jazzlieder und organisieren Konzerte berühmter Pianisten, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten müssen. Noch haben sie Hoffnung, dass der Krieg und ihr Martyrium bald zu Ende ist. 1942 grassieren Typhus und Skorbut. Hunger und Kälte haben die Menschen entkräftet. Hunderte sterben jeden Tag auf den Straßen, unter ihnen bis auf die Knochen abgemagerte Kinder. Berg beschreibt dieses alltägliche Grauen, dazu die permanente Angst vor den sadistischen Aktionen der Nationalsozialisten.
Morgen Abend ist Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Wir haben Angst, dass die Nazis für diesen heiligen Tag etwas Furchtbares planen, denn an jedem jüdischen Feiertag machen sie etwas besonders Brutales.
Neben ihren Schilderungen vom täglichen Überlebenskampf beschreibt sie die Verzweiflung und Panik im Ghetto, wenn die Nationalsozialisten beginnen, bestimmte Kontingente für die Deportationen zu verlangen. Dass die sogenannten Umsiedlungsaktionen in den Osten in Wahrheit Transporte in die Todesfabriken sind, weiß zu diesem Zeitpunkt kaum jemand. Ein einflussreicher Kontakt stellt Marys halbamerikanischer Familie schließlich in Aussicht, auszureisen. Nach monatelangem Hin und Her kann die Familie schließlich im Juli 1942 das Ghetto verlassen. Die Rettung in letzter Minute, wenn auch zunächst in ein Gefängnis direkt neben dem Ghetto. 5 Tage bevor die Nationalsozialisten bekannt geben, dass alle Ghettobewohner deportiert werden. In den nächsten Monaten hören sie täglich von Massendeportationen und Erschießungen. Mehr als 200.000 Menschen aus dem Warschauer Ghetto werden in dieser Zeit getötet. Mary Berg und ihre Familie dürfen tatsächlich ein halbes Jahr später ausreisen. Überzeugt, dass sie nach Auschwitz deportiert werden, können sie es kaum glauben, als sie mitten in der Nacht in einen Zug einsteigen, der Richtung Posen fährt. Es geht quer durch Deutschland in ein Internierungslager nach Frankreich und einige Monate später mit einem Schiff von Lissabon aus in die USA.
Am 14. März schälten sich bei Anbruch der Nacht allmählich die Umrisse der amerikanischen Küste aus dem Nebel. Ich sah die Wolkenkratzer von New York, aber meine Gedanken waren in Warschau.
Wie so viele Überlebende quälte es auch sie, dass sie dem Inferno entkommen war, während ihre Verwandten und Freunde es nicht geschafft hatten. Ihnen hat sie in ihren Tagebüchern ein Denkmal gesetzt. 13 eng beschriebene kleine Notizbücher, zum Teil in Geheimschrift, hatte sie unter großen Gefahren aus dem Ghetto bzw. Gefängnis geschmuggelt. In New York hat Samuel Schneiderman, ebenso ein polnischer Holocaust-Überlebender, der 1940 in die USA kam, den Wert der Tagebücher von Mary Berg erkannt. Gemeinsam haben sie sie 1945 veröffentlicht. Auch wenn im Laufe der Jahre eine ganze Reihe weiterer authentischer Berichte aus dem Warschauer Ghetto gefunden wurden, die jugendliche Perspektive von Mary Berg, ihr sprachliches Talent und die detaillierte Beschreibung aller Facetten des Alltagslebens im Ghetto machen ihre Tagebücher zu einem einzigartigen historischen Dokument.
Warum die Tagebücher von Mary Berg erst jetzt, 74 Jahre nach Veröffentlichung, in Deutsch erscheinen, konnte auch der Verlag nicht sagen. Das Buch »Wann wird diese Hölle enden? Das Tagebuch der Mary Berg« ist heute im Orell Füssli Verlag erschienen. 342 Seiten kosten 23 Euro. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.